Ja, hallo, dann begrüße ich euch alle für den letzten Tag Talk heute hier in diesem Saal. Schön, dass ihr alle hierher so zahlreich hergekommen seid, trotz Hacker Jeopardy und allem. Aber ich denke, wir haben auch ein spannendes Thema. Es geht um die Operation am offenen Herzen in der Entwicklung sozusagen. Der Talk heißt entsprechend auch Operation am offenen Herzen, Erfahrungen einer nahtlosen zentralen API-Migration. Und eigentlich sind das ja gelöste Probleme, so ganz, ganz viele kleine, so wenn man so eine API tauscht. So. Aber wie macht man das in der Praxis? Und Jan Nonnen hat das jetzt schon eine Weile ein bisschen Erfahrung in der IT, das kann ich bestätigen, wir haben uns im Studium kennengelernt. Genau, und er stand jetzt vor diesem Problem mit seinem Team und erzählt euch jetzt, wie sie da durchgekommen sind. Viel Spaß mit Jan Nonnen.
Ja, danke sehr. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Bin sehr gespannt, euch davon zu erzählen. Es ist ein spannendes Problem, wo wir uns entsprechend mit rumgeschlagen haben und hoffe, ein bisschen unsere Erfahrung mit euch teilen zu können. Damit wir so ein bisschen erstmal die Randthemen kriegen, was uns so erwartet, natürlich so ein bisschen Kontext vorstellen, was ist bei uns in der Firma, was ist eigentlich das ursprüngliche Problem gegeben, was war die Ausgangslage, dann will ich euch eigentlich so ein bisschen erzählen, wie sind wir vorgegangen, was haben wir dabei an Erkenntnissen gewonnen, was haben wir gelernt, und da auch so ein bisschen eine Zusammenfassung euch geben. Ich versuche nicht so technisch zu ins Detail reinzugehen, aber trotzdem ein paar technische Sachen werden wir brauchen. Zu mir, genau, Eva kenne ich schon lange, habe hier in Bonn studiert, Informatik und Mathematik, bin jetzt seit 3 Jahren Engineering Manager von einem Team bei SAP LeanIX. Mein Team ist verantwortlich für die Modernisierung und Weiterentwicklung unserer zentralen Suche in unserem Produkt. Da gleich auch noch ein bisschen was dazu, damit ihr so ein bisschen den Kontext wisst. Davor auch viel Full-Stack-Entwickler, Scrum-Master, frisch gewordener Vater von einem Sohn im März, sodass meine Aufmerksamkeit auch nicht immer zu allem hier dazu gehört. Ich wohne im Königswinter ein bisschen hier in der Gegend, ein bisschen im schönen Grün. Zu uns, zu SAP LeanIX. Wir sind gegründet worden 2012 mit Sitz in Bonn entsprechend, als LeanIX damals noch. Im Oktober letzten Jahres dann von SAP gekauft und jetzt Teil von SAP, daher SAP LeanIX. Wir haben insgesamt, wenn die Zahl noch komplett stimmt, 700 plus Mitarbeiter insgesamt in der Firma. Bei uns bei LeanIX in 23 Ländern sehr verteilt. Davon haben wir 200 Entwickler, auch viele hier an dem Standort in Bonn, sodass wir auch wirklich hier im Bonner Herzen sind und dementsprechend auch unser Produkt als Software as a Service, Business to Business mit 1300 plus Kunden, ich glaube sogar mittlerweile 1400. Das Ganze sind dann halt die Großen, das ist eine von unseren offiziellen Slides, die wir mal haben, quasi die Transformation navigieren und entsprechend durchnavigieren. Wenn man, was wir modellieren in unserer Software, ist Enterprise Architecture Management, das heißt im Endeffekt für die großen Firmen, Modellierung der eigenen IT-Landscape, wie man sich darum zurechtfindet, wie man navigiert, möglichst einfach, so wie entsprechend in einem einfachen Kartenmaterial, wo man dann rausfindet, von A nach B, wie komme ich da hin, sodass wir da halt auch in unserer Plattform im Management darstellen können, wie sieht die Software im Haus aus, welche sind vielleicht End of Life, welche Transformationen oder Strategien kann man haben, um da rauszukommen. Und das Ganze halt mit dementsprechend 1300 plus Kunden. Ein paar von unseren Kunden seht ihr hier unten, die dementsprechend uns unterstützen. Und jetzt werdet ihr natürlich fragen, okay, mit dem Problem, was ich heute vorstelle, was war eigentlich das Problem, was war die Ausgangslage? Natürlich, API-Migration ist eigentlich gelöst. Wir haben halt bei uns in der Firma das lange Ziel, so wie man auch vorne gesehen hat, IT, Modernisierung und Weiterentwicklung der Suche. Wir haben halt noch, auch noch im Kern von unserem Tool immer noch einen größeren Monolithen, sodass wir auch als langfristiges Architektur in der Entwicklung haben, die Sachen rauszuextrahieren, zu entkoppeln, zu sehen, wo kann man Funktionalitäten schneiden. Bei uns sind die Teams so geschnitten, dass die einzelne Funktionalitäten widerspiegeln und da entsprechend dann die gesamten Stack in sich own und zwar dann losgelöst von den Monolithen. Das heißt, unser langfristiges Architekturziel in der Firma ist, die Funktionalitäten rauszuziehen. Bei uns in dem Team ist es halt die Suche, die halt relativ essentiell ist in einem Tool, wo man halt in großen Firmen Enterprise Architecture macht, wo man halt viel Management machen muss und dann auch die Sachen suchen muss. wir bieten auch eine große API an. Und unsere Kern-API, die eigentlich die wichtigste API ist, die von Kunden genutzt wird, ist entsprechend GraphQL. Das ist etwas, was man nicht immer hört. GraphQL ist sehr beliebt aus der Facebook-Ecke rausgekommen zu, wie kann man das optimieren. Das ist eine schemabasierte API, die auf REST aufbaut, die einem kompletten Schema bietet und dementsprechend, wo man sagen kann, in welchen Feldern sind wir interessiert, wie können wir darauf aufbauen. Und das hat dann auch die Konsequenz bei uns in der Firma, jedes Unternehmen sieht anders aus, hat eine andere Struktur, hat eine andere Denkweise, ein anderes Vorgehen und das schlägt sich dann auch bei uns wieder, nachdem jede Firma dann auch ein anderes Modell eigentlich bei uns hat, sodass wir quasi eine Empfehlung haben, wie ein Standardmodell aussehen kann, aber jeder Kunde kann sein eigenes Modell der Firma dementsprechend anpassen und customizen. Was die Konsequenz hat in der GraphQL-Schnittstelle, ist natürlich dann auch ein unterschiedliches Schema für jeden der 1400 Kunden plus natürlich dann noch alle Varianten, die wir haben. Das ist schon mal eine von den Herausforderungen, die wir hatten. Dann haben die Kunden natürlich auch Skripte, die sie gebastelt haben im Laufe der Zeit, die sie vielleicht auch mal bei uns gekauft haben oder über sonstige Sachen im Laufe der Zeit von 2012 mal entwickelt haben, die gegen eine existierende API gehen sollten, die auch noch weiter funktionieren sollten, was eigentlich auch relativ einfach ist. Das Ganze klingt zumindest so. Die Herausforderung ist natürlich, dass man dann eigentlich bei der Extraktion von der Funktionalität, über die wir ja sprechen, quasi die Suche haben wir neu geschrieben. Wir schieben sie quasi aus dem Monolithen raus in was Neues, sodass im Idealfall der Kunde nichts tun muss, um auf die neue Funktionalität zuzugreifen, sodass er keine Anpassungen braucht und idealerweise gar nichts ändern muss, was natürlich in der Realität immer so der Fall ist. Und das ist so ein bisschen die Kernessenz, dass wir einmal den Motor austauschen, während wir mit dem Auto fahren und einmal den Motor quasi komplett ersetzen durch einen neuen, besseren, der einfacher fahren kann, auch in der Zukunft. Und wie man hier sieht, wir haben täglich ungefähr 10 Millionen Calls auf unsere API-Schnittstelle, die halt eigentlich als Anforderung bei uns nahtlos weiter funktionieren sollten, obwohl wir im Hintergrund mit dem GraphQL-Service, den ich hier heute vorstelle, den komplett neu geschrieben haben und neu in die Produktion reingebracht haben, sodass auch am Ende niemand eigentlich etwas davon merken soll. Und 10 Millionen Calls, davon kann ein Aufruf mehrere tausend Einzelaufrufe haben. So aktuell sind wir bei 13 Millionen täglichen Calls. Und Ziel dieses Talks ist so ein bisschen, euch in die Reise mitzunehmen. Was hatten wir eigentlich als Problem? Das war unsere Ausgangslage. Wie sind wir vorgegangen? Wie passt das vielleicht für euch? Was könnt ihr daraus lernen? Und was kann man daraus mitnehmen? Technisch, das eben waren so ein bisschen die Produktanforderungen. Technisch ist das halt auch sehr lustig. Das Klassische, wir haben einen Monolithen. Der hat den Code noch von 2018 von der GraphQL-Bibliothek, die damals kopiert wurde in irgendeinem Zustand, die seitdem natürlich viel angepasst wurde, die natürlich nicht die Dependency einfach enthält, wie wir es vielleicht machen würden, sondern wurde halt reinkopiert und angepasst, weil das halt damals besser und schneller ging, um einzelne Kunden zu befriedigen. Diese Legacy haben wir quasi auch gehabt uns als Herausforderung. Das Klassischste, wir haben nicht mehr alle Entwickler, die damals noch daran gearbeitet haben und auch natürlich nicht dokumentiert. Und so viele einzelne Ecken, wo man sich fragt, warum zum Henker habt ihr das so gelöst? Das heißt insgesamt, diese Bibliothek von 2018 war damals schon nicht mehr standardkonform für GraphQL, was auch nochmal eine Herausforderung ist, wenn wir jetzt einfach eine neue Bibliothek nehmen von heute, sodass viele Anfragen, die von damals auf unseren alten Server kommen, heute nicht mehr funktionieren. Wo eigentlich schon der Widerspruch ist zu der vorherigen Annahme, eigentlich sollten die Kunden keine Änderungen machen müssen, sollten nichts anpassen müssen, weil, okay, wir haben die technische Herausforderung, wenn wir die Bibliothek updaten, brauchen sie trotzdem die Änderung. Wie gehen wir damit um? Wie nutzen wir das? Wenn die nächste Herausforderung dabei ist, wir wissen gar nicht, was alles genutzt wird im Detail. Wir haben eine Top-Level-Übersicht von den 13 Millionen Calls, aber wir wissen nicht im fein detaillierten Grad, was von dieser API, die seit 6 Jahren sich weiterentwickelt hat, welche Details werden eigentlich genutzt, was müssen wir alles noch unterstützen, welche von den vielleicht auch komischen Seiteneffekten, die damals implementiert wurden, müssen wir tatsächlich so übernehmen, wenn wir das neu schreiben oder nicht. Das sind also so praktische Probleme, die wir Entwickler irgendwie immer wieder kriegen mit so einer Aufgabe mit, hey, setz doch einfach mal was davor. Die nächste Herausforderung, die wir haben, wenn wir das rausziehen und quasi weitere Services zur Verfügung stellen wollen, das ist halt unsere Idee, wir haben die Suche, die losgelöst ist vom Monolith, und dann wollen wir die quasi als Fassade zusammenfügen. Das heißt, wir wollen auch nicht eigentlich, dass alle Services, die wir intern haben, GraphQL können müssen, sondern dass man die halt auch einfach als Entwickler einfach mit REST schreiben kann. Und zuletzt ein pures technisches Problem. Der alte Monolith, weil er halt sehr groß ist und sehr viel benötigt, ist noch in VMs, die entsprechend von Netzwerk-Routing auch nochmal hinterm Nginx hängen, die nochmal getrennt sind von unseren Services, wie sie heute schreiben, in Kubernetes, die nochmal ein anderes Routing haben. Das sind so ein bisschen die ganzen technischen Herausforderungen, die wir als Seiteneffekte da hatten mit den Anforderungen von vorne. Bitte macht das einmal neu, und zwar natürlich möglichst schnell und so, dass nichts geändert werden muss. Wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben natürlich initial das, was wir gerade gesehen haben, die technischen Definitionen zusammen gemacht, Klärung von den Anforderungen gemacht von Produktseite. Wir haben die Herausforderungen zusammen aufgenommen. Dann sind wir in das Prototyping gegangen, haben so ein bisschen unterschiedliche Prototypes gemacht, um rauszufinden, okay, was ist theoretisch machbar? Da werde ich ein bisschen was vorstellen. Und dann sind wir in so eine datengetriebene Entwicklung gegangen. Weil eigentlich bin ich ein Fan davon, datengetrieben iterativ vorzugehen, sodass man halt auch wirklich weiß, wie ist der Stand, wo kann man die nächsten Schritte gehen und halt agil zu überlegen, wann gibt es Meilensteine, die man hat und was kann man daraus lernen. Das haben wir dann im Endeffekt gemacht, das möchte ich euch vorstellen. Und initial sind wir da vorgegangen von Marty Kagan, von den Produktrisiken so ein bisschen. Das, was man am Anfang hatte, Marty Kagan ist in Spalt relativ berühmt, was denn so unterschiedliche Sachen sind. Da gibt es eine schöne Auflistung von unterschiedlichen Produktrisiken, die wir haben können mit der Änderung, die wir entsprechend vorhatten. Wir können eine Value Risk haben, in dem Sinne, dass das, was wir tun wollen, die Sachen rauszuziehen, in einen eigenen Service Auswirkungen auf die bestehenden Integrationen haben könnten. Wenn wir auf einmal 10 Millionen Calls haben, die nochmal über einen Service mehr gehen müssen und die auch nochmal andere Funktionalitäten bereitstellen. Das Ganze ist dann natürlich auch nochmal ein Benutzerrisiko, weil dann entsprechend die Änderungen, die wir in der Gesamtarchitektur vornehmen wollen oder in der API auch langsamer werden, weil wir nochmal über einen zusätzlichen Server oder vielleicht sogar in Kubernetes, aus Kubernetes, in Kubernetes gehen müssen, je nachdem wie die Netzwerklatenzen ist, haben wir auf einmal viel mehr Services wie vorher, wo das nur gegen den Monolithen ging. Dann ist das nächste Risiko, okay, wir haben ein Schema, was wir jetzt bei uns in dem Service brauchen. Davor war es quasi alles in den Monolithen an einer Stelle drin. Der Kunde konnte on the fly sein Modell ändern und das war im Monolithen direkt sichtbar. Jetzt haben wir es in einem anderen Service, der decoupled ist, wo man quasi eine Eventual Consistency hat und das eigentlich nicht direkt gleich sein kann, sondern einige Zeit vielleicht braucht, bis unser Dienst merkt, wenn das Schema sich ändert. Was bedeutet das, wenn man hunderttausende Aufrufe von einem Kunden kriegt, der gerade sein Schema geändert hat, aber unser Dienst hat noch nicht über die Events vielleicht mitgekriegt, dass sich das Schema tatsächlich geändert hat? Wie gehen wir in der Gesamtarchitektur bei uns damit um? Und was natürlich dann auch bedeutet, final, was bedeutet das für die Akzeptanz der Performance, der Stabilität, für den Kunden, wenn er dann entsprechend solche Risiken auch mit sich nimmt. Von all den Sachen haben wir uns vor allen Dingen die technische Machbarkeit rausgepickt und daraus Feasibility-Prototypes gemacht. Und zwar in dem Sinne, dass wir das sehr agil gemacht haben. Wir haben Hackathons gemacht bei uns, klassisch im Büro, mit einem Team, mit mehreren Teams zusammen, wochenweise, wo wir uns zusammengesetzt haben in ein Büro, ohne irgendwelche externen Meetings, ohne Scrum oder sonst irgendwas, wirklich möglichst einfach, haben uns ein Problem rausgepickt in der gesamten Problemliste, die wir hatten und in der Herausforderung und haben dann quasi einfach viele unterschiedliche Ansätze versucht, Prototyping-mäßig als Feasibility einfach durchzuprobieren. Und dann in dem Sinne, dass wir wirklich 8, 9, 10 Leute hatten, dann im Pair sich viele gesammelt haben. Wir haben nachmittags quasi nochmal einen Sync-Check gemacht. Was haben wir gelernt? Was hat vielleicht funktioniert? Was kann man irgendwie anders machen? Sodass wir auch nochmal viele Feedbacks zu den Feasibilities hatten. Und am Ende der Woche haben wir dann quasi einmal unsere Stakeholder nochmal mit reingeholt, haben vorgestellt, okay, was von dieser einen Machbarkeit haben wir uns angeschaut und was nicht. Zum Beispiel halt die Herausforderung halt in diesem GraphQL-Schema ist halt, okay, wie kann man mehrere Dienste einbinden, sodass die halt funktionieren, auch wenn sich die Schemas ändern, wenn der eine vielleicht auch nicht standardkompatibel ist, weil es auch keine Out-of-the-Box-Tools gibt, die das tatsächlich unterstützen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei auch noch gewesen. Und dann ganz klassisch eine Retrospektive am Ende, eine Zusammenfassung mit den Erfahrungen, sodass wir das auch dokumentiert haben für uns. Und dann auch immer wichtig, wie immer, eine Retrospektive ist eigentlich nichts ohne die Action-Items. Was sind unsere nächsten Schritte? Das haben wir ein paar Mal gemacht. Am Ende habe ich noch so eine Timeline, damit ihr so ein bisschen eine Idee kriegt, wie viel Zeit spreche ich eigentlich. Und dann haben wir irgendwann das Gefühl gehabt, wir haben Großteile von den größten Herausforderungen, eine Idee, wie es technisch realisierbar ist. Und dann sind wir übergegangen in so eine iterative, datengetriebene Entwicklung, wie ich es genannt habe, sodass wir 3 Meilensteine oder 4 Meilensteine uns definiert haben. Und jeden von denen werde ich euch so ein bisschen vorstellen, weil man hat bei jedem andere Herausforderungen, andere Sachen, die wir gelernt haben, andere Sachen, die ich euch mitgeben würde, ein bisschen zu berücksichtigen. Und dazwischen haben wir quasi immer ganz viele Daten gesammelt. Da kommt der Mathematiker in mir durch. Ich will halt immer datengetriebene Entscheidungen treffen. Und das Entscheidendste ist wirklich bei jedem Schritt dann auch datengetrieben, objektiv zu sehen und Entscheidungen machen zu können. Die Herausforderung dabei ist halt dann, wenn wir ein System haben, was von außen gecallt wird mit 10 Millionen, 13 Millionen Calls, jeder von unseren Kunden ruft uns jeden Tag auf. Es gibt auch Integrationen von Kunden, die einmal im Monat stattfinden, die einmal in der Woche stattfinden oder sehr unterschiedliche Herausforderungen sind. So dass man auch sich ein bisschen Pausen setzen muss, wie geht man damit um, was macht man und dabei halt konstant Monitoring und Datenerhebung macht. Das heißt, von dem, was wir am Anfang gesagt haben, das allererste Problem war ja so ein bisschen, eigentlich wissen wir keine Details, was tatsächlich passiert, welche konkreten Felder werden angefragt, wie sieht es im Detail aus von der API. Das war das allererste, was wir angegangen sind. Das ist der Silent Listener No-Op, der quasi eigentlich nichts tut, außer zuzuhören, der quasi die Sachen gemirrored kriegt. Jeder Aufruf auf unseren Monolith wird gespiegelt auf unseren Dienst, der einfach ins Detail ein Logging erlaubt, um tiefe Ideen zu kriegen, okay, was wird eigentlich da angefragt, wie viel, von wem kommt was, welche Details wollen die, damit wir auch eine Idee kriegen, was in der API ist eigentlich so der Kern, den wir auch später optimieren müssen für den besten Use. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben den Monolithen, der übers Netzwerk-Routing per REST und GraphQL quasi aufgerufen wird. Wir haben uns initial eigentlich reingehangen. Das ist relativ schematisiert dargestellt. Die erste Herausforderung ist eigentlich schon, dass wir da schon mehrere Netzwerk-Routings haben. Kriegen dann einmal in unseren GraphQL-Service den Aufruf via REST. Relativ einfach, noch ohne Schema, noch ohne gar nichts, einfach nur den REST-Call, den wir dann entsprechend im nächsten Schritt einfach abspeichern, loggen, sodass wir dann auch Insights generieren können, überlegen können, okay, was ruft welcher Kunde eigentlich auf? Was ist das Wichtigste als erster Schritt und was müssen wir eigentlich auch später optimieren? Durch das Monitoring kam dann auch die Ideen, okay, was wollen wir daraus eigentlich beantworten können, wenn wir diese Phase 0 hinter uns haben. Wir wollten wissen, okay, klappt dieses gesamte Konstrukt von dem Routing, von den VMs in Kubernetes, vielleicht von da nochmal Testcalls zurückmachen, wie ist so der Roundtrip, ist das irgendwie, fühlt sich das irgendwie als Benutzer auch akzeptabel an, wenn ich Calls darüber gehen würde. Und natürlich auch praktisch, die alten VMs haben eine alte Netzwerk-Routing-Konfiguration, wo keiner der Entwickler bei uns in Plattform, die damit damals auch aufgesetzt haben, noch eine Idee hatten. Da war es so ein bisschen hoffen, dass alles funktioniert und stabil ist. Das waren also so ein bisschen die Herausforderungen. Und für uns war es schon mal sehr Gold wert, dass wir eigentlich wirklich tatsächlich detailliert Ideen gekriegt haben, was zum Henker kommt da eigentlich auf uns zu, was von, wie sehen die ganzen Sachen aus. Ja, haben wir natürlich auch schon vieles gelernt. Klassische, das Routing entsprechend richtig hinzukriegen. Initial gab es dann auch nochmal die Herausforderung, ja, eigentlich ist dieser Aufruf, das Mirroring, da sollte nicht gewartet werden, damit nicht irgendwie der Kunde merkt, okay, da ist jetzt ein Zusatzdelay drin. Natürlich war das anfangs nicht so. Das war natürlich der erste. Merken die Kunden das? Okay, wir haben sofort im Monitoring gesehen, hey, wir haben sofort einen Spike gehabt in den ersten paar Minuten von, wir haben einen größeren Delay drin, weil der Istio und Nginx, den wir da drin haben, der hat auf einmal einen Delay drin. Das heißt, wir haben innerhalb von ein paar Minuten direkt das zurückgerollt und dann nochmal nachgeschaut. Okay, eigentlich sollte es so passieren, dass wir gar nicht darauf warten, dass der Aufruf bei uns in den Service irgendwie was zurückgibt. Warum zum Henker hat das nicht geklappt? Das heißt, da war schon mal sehr viel Gold wert, dass wir wirklich datengetrieben vorgegangen sind, weil wir halt auch innerhalb von Minuten zurückrollen konnten und wir dann auch direkt dann auch im nächsten Schritt ein bisschen optimieren konnten, wie sehen unsere Server aus, wie sieht das Routing aus, wo können wir vielleicht intern noch ein bisschen optimieren, was das angeht, wo kann man auch alte Konfigurationen, die im Laufe der Jahre gewachsen sind, auch reduzieren, um Redundanzen wegzukriegen. Heißt, die Phase lief einige Zeit, wo wir einfach nebenher quasi Erkenntnisse gesammelt haben, damit wir halt auch diese ganzen Feedbacks reinkriegen, welche Nutzer fragen uns wie oft. Und dann sind wir in den Proxy-Modus gegangen, was schon mal ein für uns sehr essentieller Schritt war, weil vorher waren wir quasi einfach nur einer, der zuhört, der erstmal nicht relevant ist. In dem Proxy-Modus haben wir in der Entwicklung das dann so weit gemacht, dass wir im Netzwerk-Routing derjenige sind, der dann auch einfach weiterleitet. Das heißt, auf einmal in dem Schritt sind wir ein kritisches System, sind wir auf Produktion, da geht es keinen Schritt mehr zurück. Wir werden quasi aufgerufen und wir geben einfach den Call weiter, können aber dann schon selber entscheiden, wie wir weiter ausrollen. Das hat einen sehr charmanten Charme. Wir haben 13 Regionen. Quasi im Netzwerk-Routing können wir einfach nur eine Region an- oder umschalten. Was es uns das jetzt erlaubt, ist, dass wir in unserem Service selber als Entwickler kontrollieren können, was machen wir mit den Aufrufen. Gehen wir die schon mal testweise weiter? Können wir mehr davon machen? Wie funktioniert was? Und was wir dann gemacht haben, ist, davor haben wir einfach nur so ein bisschen grob gelockt. Jetzt haben wir quasi jeden der Aufrufe schon mal asynchron gegen ein Schema validiert, was wir selber gebaut haben, um zu sehen, hey, welche von den Calls von den 13 Millionen sind denn eigentlich standardkonform? Welche von den Kunden haben denn welche komischen Quirks eingebaut in den letzten 6 Jahren und was zum Henker müssen wir eigentlich dann noch machen? Und das waren auch so ein bisschen die Sachen, die wir wissen wollten. Klappt diese Performance, wenn wir jetzt in dem Service sind, so dass quasi der schon weiterleitet, merken die Kunden irgendwas, wie ist der datengetriebene, wie viel Roundtrip kriegen wir dazu? Was zum Glück vernachlässigbar ist, aber uns trotzdem auch schon Herausforderungen gefahren hat, nachdem wir unseren Service mit Java und Kotlin gemacht haben. Wo kann man noch Sachen optimieren? Wo kann man Sachen hinkriegen? Wo gibt es klassisch, wie viele von den Anfragen, die gegen den 2018er Code total akzeptabel waren, wie viele von denen scheitern gegen aktuelle GraphQL, gegen dieselbe Bibliothek in einer neuen Version? Und natürlich ganz klassisch, welche Bugs finden wir? Sowohl bei uns im Service wie auch in der Implementierung. Und dann sehr klassisch für uns, datengetrieben vorgehen, dass wir dann auch uns überlegen, wie können wir vielleicht noch den Service besser schneiden, skalieren, was kann man cachen, optimieren, wenn wir entsprechend das Schema für 13 Millionen Aufrufe wirklich on the fly darstellen müssen, wie schnell geht das? Da haben wir natürlich auch sehr viel gelernt. Der klassischste, wir haben initial, sind wir einfach sehr dazu hingegangen, haben einfach alle Header weitergeleitet, wo dann sehr viele Aufrufe kaputt gegangen sind mit allen möglichen Händlern von Content Length bis was auch immer, die nicht mehr valide waren, die nicht mehr sind, irgendwelche interne Routing Header, die kaputt gegangen sind zwischendurch, was wir zum Glück alle sehr schnell gemerkt haben, auch von anderen Services, die wir intern haben, die auf bestimmte Header gewartet haben. Wir haben eine sehr gute Idee gekriegt, okay, wenn wir einfach nur die HTTP-Requests skalieren müssen, wie viel Thread-Pools brauchen wir, wie lange sind die Delays, wie viele Pods brauchen wir im Kubernetes für die einzelnen Regionen. Wir haben 13 Regionen, die halt aber sehr unterschiedlich geschnitten sind. Wir sind halt hier in Deutschland, wir haben halt einen sehr starken EU-Region, die 10-mal so groß ist wie Deutschland zum Beispiel, weil wir halt sehr viele große Kunden auf EU haben. Was sich dann halt auch bemerkbar macht in den Skalierungen, die wir entsprechend uns überlegen müssen. Und dann natürlich sehr klassisch, was wir sehr lange hier gemacht haben, wie können wir halt wirklich dieses Caching so weit optimieren, um diesen Unterschied rauszukriegen von der Nutzer ändert etwas, der Kunde ändert etwas zu uns ins Schema. Wie können wir diese Schnitt in diese Richtung optimieren und wie können wir optimieren, dass der Server möglichst schnell die Änderungen dann entsprechend darstellt. Und dann natürlich sehr klassisch Entwickler-Tooling, wie wir dann entsprechend auch in der Entwicklung weitermachen können. Eigene Header sind sehr essentiell gewesen, sodass wir halt auch die weiteren Phasen direkt schon testen können. Eigene, so ein Alpha-Flag, der quasi direkt mit in Produktion läuft, der uns so ein bisschen nochmal datengetrieben die Sachen weiterbringt. Das Ganze haben wir laufen lassen, bis es dann in den Classic-Modus konvergiert ist, der die nächste Stufe war, sodass wir jetzt quasi nicht nur einfach die REST-Calls weitergeleitet haben, so wie vorher, sondern wir haben ja die ganze Zeit geübt, wie geht das Schema aufzubauen für die Calls. Und hier ist quasi eigentlich das erste Ziel erfüllt, was wir haben wollten, nämlich dass das Schema von dem GraphQL, das getypte, in dem neuen Service gemacht wird, sodass der schon das Schema darstellt. Der andere wird quasi per GraphQL angebunden, sodass er eigentlich wie eine klassische, wenn man das nachschaut, eine Federation funktioniert. Nur so, dass der alte das noch nicht so weit unterstützt. Eine Herausforderung hierbei, ein Teil von den Anfragen, die wir kriegen, sind halt nicht valide von den Kunden. Anfragen, weil entsprechend die gegen den alten Code funktionierten und die haben ja schon immer funktioniert. Jetzt aber gegen den neuen Code funktionieren die nicht mehr. Das heißt, was wir gemacht haben, ist eine relativ einfache Strategie. Die Sachen, die nicht per GraphQL funktionieren, die haben wir einfach so wie vorher per REST weitergeleitet, haben sie gelockt, damit wir wissen, okay, was war das Problem, welcher Kunde, welches Skript, um möglichst viele Informationen für uns zu kriegen, okay, was ist eigentlich das Problem und das dann auch optimieren zu können oder halt auf den Kunden zugehen zu können. Sodass das halt dann auch eine Herausforderung von uns war, okay, wir haben jetzt GraphQL, was auch nochmal eigene Verantwortung braucht. Ein GraphQL hat 1000 einzelne, oder kann ganz viele einzelne Anfragen kriegen. Die naive Implementation in der GraphQL-Bibliothek ist für jede einzelne Operation in so einem großen Anfragen, macht es einen einzelnen Aufruf in den anderen Service. Das heißt, okay, wir haben einen Aufruf, der 1000 Operationen enthält, sind das 1000 REST-Anfragen, die wir an den anderen Server stellen. Das heißt, schon mal etwas, was man direkt sieht, was man auch im Monitoring sieht. Wir haben halt auch Rate-Limits, die dann auf einmal angeschlagen haben bei Monolithen, die wir dann umbauen mussten. Und da sind wir dann auch wirklich an die Grenzen der GraphQL-Bibliothek gekommen, wo wir dann entsprechend sagen mussten, okay, wir müssen uns eigene Strategien überlegen, wie wir diese Anfragen sinnvoll zusammen kombinieren können, sodass wir möglichst wenig Anfragen an den Monolithen schicken können und an die anderen Dienste. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, nahtlos. Also das Ganze war jetzt live, das Ganze ist im laufenden Betrieb, sodass wir halt immer einen Fail-Forward machen, datengetrieben uns überlegen, wann schlägt es an. Wir sehen entsprechende Monitoring schon, die Rate-Limitings, bevor sie beim Kunden aufschlagen und dann entsprechend bei uns im Team reagieren können. Und ganz kritisch, hier ist halt diese Standardkonformität der Anfragen. Das ist nämlich nicht ohne. Da bricht nämlich so ein bisschen die Herausforderung. Eigentlich sollte der Kunde keine Anpassung machen müssen. Okay, was bedeutet das aber eigentlich? Okay, das Schema ist eigentlich immer noch dasselbe, was wir haben. Aber die Zeit hat sich halt gedreht. Es gibt halt auf einmal Denial-of-Service-Validierung in der Bibliothek, die so etwas verhindern soll, die es halt 2018 noch nicht gab. Es gibt so ein paar Checks, die halt verhindern sollen, dass so ein paar Sachen out of order laufen. Sodass wir halt auch super viel gelernt haben währenddessen, die auch nochmal so ein paar Herausforderungen dabei waren. Dieses Caching und der Delay zwischen Änderungen war halt super kritisch, weil es gibt halt nichts Frustrierendes für den Benutzer, wenn er eigentlich im Web-Frontend was ändert. Und wir benutzen GraphQL ja auch eigentlich für alle Anfragen. Das heißt, wenn er etwas ändert, will er eigentlich auch, dass das Schema sofort sich geändert hat, weil dann auf einmal das UI bricht, weil das nämlich auch GraphQL nutzt. Das heißt, das war schon etwas, wo wir viel hin und her getuned haben und auch viel uns Gedanken gemacht haben von der, was wir auch vorher noch nicht in der Machbarkeit so im Detail im Kopf hatten. Das heißt, was essentiell ist, wenn ihr in so eine Situation kommt, nutzt halt wirklich datengetriebene Entscheidungen für so etwas. Sammelt halt die Sachen auf, nutzt halt so ein Monitoring, um solche Sachen dann auch zu überlegen, weil, wie es halt immer so ist, man kann halt nicht alles vorher überlegen. Es wird immer irgendwas passieren, es wird sich immer irgendwas ändern und hier hat sich das dann halt auch im Laufe ergeben, wo wir dann halt wirklich auch nochmal ins Whiteboard gegangen sind und dann nochmal auch eigentlich den gesamten Ansatz wirklich in Frage gestellt haben mit, okay, kann das wirklich so weitergehen oder müssen wir nochmal komplett neu denken? Haben wir hier etwas gefunden, was die Herausforderung so groß ist, dass wir es so übersehen haben durch so eine Kleinigkeit? Letzten Endes haben wir es dann doch noch hingekriegt, ehrlich gesagt. Waren aber viele Whiteboard-Diskussionen mit hin und her und nochmal eigentlich ein paar technische Detailansätze, die wir komplett umgedreht haben, die wir vorher hatten. Ich hatte ja schon über die Bottlenecks und die Bugs so ein bisschen in der GraphQL-Bibliothek erzählt. Das ist halt auch nochmal die Herausforderung gewesen, wie schafft man es, diese Zusatzcalls, die eigentlich nicht vorgesehen sind, wirklich möglichst intelligent zu schaffen. Da haben wir auch einige Bugs in der GraphQL-Java-Bibliothek gefunden, die wir dann zurückgegeben haben, sodass wir da dann auch einige Open-Source-Fixes gemacht haben für Sachen, die da halt auch Bugs drin waren in der Bibliothek. Wir haben super viel gelernt über diese Cross-Service-Performance-Optimierung und wie man das dann auch monitort, weil man halt nicht nur sein eigenes System hatte, sondern noch viele andere, die zusammengehören. Das hat uns halt auch wieder geholfen, einfach viele Iterationen zu drehen und viel Insights zu generieren. Und dann gerade eben hatte ich ja schon gesagt, eigentlich benötigen wir Anfragen, Verbesserungen von den Kunden. Die Zahl hier zum Beispiel, es gibt genügend Requests, die wir gefunden haben, die nicht standardkonform sind. Das waren 2% der Anfragen von 10 Millionen Anfragen, die wir tagtäglich gekriegt haben, die nicht standardkonform waren, die halt einfach kaputt und nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, der Kunde hat mal irgendein Skript gebaut, vielleicht mal vor vielen Jahren, und auf einmal bricht es komplett, was er gemacht hat. Einfach nur, weil wir halt das Upgrade der Bibliothek gemacht haben im Endeffekt. Und das ist halt auch etwas, was enorm viel Zeit und Aufwand kostet, wo es aber super hilfreich ist, dass wir so einen datengetriebenen Ansatz hatten, weil wir wussten, welche Kunden, wir wussten, mit welchen User Agents, wann und was und wo. Und dann haben wir halt angefangen, mit jedem Kunden zu sprechen oder halt zuerst die Hausaufgaben zu machen, interne Services von Teams, die halt Integration geschrieben haben, die halt kaputt sind, die erstmal anzusprechen natürlich und dann Schritt für Schritt dann auch Kundenkommunikation zu machen. Und dann ist es halt so, die Aussage von mir, wir sind immer noch in der Phase, weil das dauert halt lange. Das heißt, was wir gesagt haben, wir haben halt wirklich angefangen, wir haben die Sachen in Newsletter geschrieben, in unsere Blogs gepackt, in Vorträge gepackt, die wir an Kunden gemacht haben, an die Kunden Supports gegeben, die mit den Kunden sprechen und haben denen gesagt, okay, ihr habt Zeit bis so ein Fenster, bis ehrlich gesagt Januar 2025, weil es sind halt riesige große Firmen und die zum Henker erstmal finden müssen, vielleicht welcher Praktikant hat welches Skript kaputt gemacht. Das sind dann halt auch nochmal Herausforderungen, die man als Entwickler nicht auf dem Schirm hat und die aber dann halt auch viel Zeit kosten. Dann eigentlich der nächste Schritt, das, was wir eigentlich mal machen wollten, war ja, wir wollen ja eigentlich ermöglichen, dass wir das GraphQL davor ziehen, damit wir halt auch unsere Suche, die wir haben, rausziehen können und auch andere Dienste, um endlich mal diesen Monolithen zu zerschlagen. Das heißt, eigentlich der nächste Schritt, wenn Großteile der Anfragen valide sind, ist dann halt tatsächlich der Fassadenmodus, sodass das finale Ende, sodass wir unseren Service davor ziehen können und da entsprechend das zusammen machen können. Das Gute ist, dadurch, so wie wir vorgegangen sind, sodass wir datengetrieben sind, wir wissen quasi, bei welchen Kunden funktioniert das, bei welchen nicht, gehen wir jetzt soweit vor, dass wir das angefangen haben, aber halt noch nicht überall da ist, sondern im Endeffekt alle Kunden, die soweit funktionieren, die halt keine gebrochenen Skripts haben, die halt die Schemas generiert gekriegt haben, die können halt schon so funktionieren, sodass wir da halt wirklich tatsächlich unterscheiden können pro Anfrage, was tun wir mit dem und halt wirklich eine technische Strategie haben, wie wir damit vorgehen und da halt auch dann wirklich Metriken kriegen, was das ist. Sodass das quasi die Endstufe ist, um das auf allen Kunden auszurollen, aber dann man halt immer noch sehen muss, okay, wie kriegen wir das entsprechend hin. Um manchmal so ein bisschen einen zeitlichen Horizont zu geben, weil das halt nicht auf über Nacht entstanden ist. Wir haben die ersten Konzepte und Feasibility-Prototypes im November 2022 angefangen. So ein bisschen damals im Januar haben wir das neue Jahr angefangen mit 2 Wochen Cross-Team-Hackathons im Büro. Das war eigentlich ziemlich cool für einzelne Machbarkeiten in so einem vertikalen Prototyp, um mal wirklich zu gucken, was es ist. Im Februar 2023 haben wir nur fürs Netzwerk-Routing mal einfach mal in der Breite geguckt, okay, was würde das tatsächlich bedeuten? Und aber dann von Februar bis zu unser Service ist quasi live in Produktion, hat es halt nur 2 Monate gedauert. Das heißt, wir machen einen Service, der einfach erstmal Daten loggt, um uns zu helfen mit dem Netzwerk-Routing. Da sind wir halt von dem letzten Prototypen nur 2 Monate entfernt, was auch schon mal eigentlich relativ schnell ist. Dann wurde es aber ein bisschen langsamer. Wir haben währenddessen schon entwickelt. 4 Monate später haben wir die nächste Phase angefangen auszurollen, Schritt für Schritt auf unseren Regionen. Wir haben erwartet, dass wir sehr oft zurückrollen müssen. Das war erwartet worden, dass wir sehr viele Iterationen drehen müssen. Das seht ihr hier auch so ein bisschen. Bei dem ersten war es noch nicht so viel. Da sind wir quasi im Oktober 23 fertig geworden. Das sind 2 Monate. Das waren 4 Sprints. Das war eigentlich relativ schnell. Aber dann seht ihr so ein bisschen den Gap von Oktober bis März, wo wir dann die nächsten Phasen entsprechend ausgerollt haben. Und jetzt sind wir in der nächsten Phase, die wir im März angefangen haben. Und jetzt haben wir August. Und wir sind noch währenddessen. Das heißt, da ist also sehr viel dazwischen. Das Lustige ist, wir haben eigentlich Zeit gebraucht von der ersten Feasibility, wo wir mit Coding angefangen haben, von März 23 bis März 24 haben wir exakt ein Jahr gebraucht, 52 Wochen. Unsere Engineers, wir haben damals zusammengesetzt, klassische Scrum-Schätzung, wie so Pi mal Daumen schätzt ihr insgesamt braucht ihr denn? Die haben 21 Wochen geschätzt. Sodass es fast erfolgreich war. Eigentlich schon. Also die Herausforderung, die Entwickler haben die tatsächliche Entwicklungszeit geschätzt. Und insgesamt haben wir 24 Wochen reine Entwicklungszeit gehabt, anstatt den 21. Das meiste, der Gap zwischen 24 und 52 war tatsächlich die Releases, die Rollbacks, das tatsächliche Laufen lassen, Monitoring, datengetriebenes Machen. Das ist eine Herausforderung, weil man das halt vorher nicht schätzen kann, wie lange es tatsächlich geht. Wie lange brauche ich denn? Wie lange muss ich das laufen lassen, um richtige, valide Zahlen geben zu können? Wann bin ich confident enough oder lasse ich es nochmal einen Tag länger laufen? Vielleicht gibt es morgen ein großes Skript von vielen Kunden, die bisher noch nicht lang liefen. Das heißt, das sind natürlich auch Herausforderungen, wenn man in so einem Projekt macht, seit wie lange läuft man es und wie lange macht man es. Ich bin sogar noch vor der Zeit. Wie sieht es entsprechend so aus? Am Anfang habe ich ja gesagt, wir haben so eine Operation am offenen Herzen, eine nahtlose Integration, Migration ohne Kundenanpassung. Haben wir das tatsächlich geschafft? Wie sieht es aus, wir tauschen während der Fahrt den Motor aus? Im Prinzip her würde ich sagen, ja. Wir hatten keine einzige Kundeneskalation. Wir haben eigentlich alles sehr weit vorher schon abgefangen. Wir hatten natürlich einzelne Probleme, Services, die mal Probleme hatten. Aber dann war es meistens so kurz, dass eigentlich das den wenigsten aufgefallen ist. Das war eigentlich ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil wir auch einige Schritte drin hatten, die halt schon riskant waren. Wie wir ändern mal das gesamte Netzwerk-Routing, was halt schon eigentlich, da gibt es halt kein Hin und Zurück mehr, sondern man muss halt hoffen, dass es funktioniert. Aber wir waren halt confident, dadurch, dass wir halt die Daten gesammelt haben auf unser Tun und wir als Team waren uns halt sicher, ja, das funktioniert und das passt so, wie wir es sind. Von den 2%, die ich eben gesagt habe, die wir initial hatten, an fehlerhaften Requests mit internen Fixes, mit Kundenkommunikation, sind wir jetzt runter auf 0,35. Das sind immer noch, ist immer noch ein ordentlicher Batzen, ehrlich gesagt. Aber es fühlt sich schon mal angenehmer an. Es fühlt sich schon mal gut an. Und wir reden hier jetzt auch nicht davon, dass die alles wegschmeißen wirst, was sie tun, weil das meiste sind wirklich, vieles ist halt auch sehr einfach. Zum Beispiel das klassischste Problem, was ich immer sage, der alte Parser hat halt zusätzliche Zeichen ignoriert. Das wird halt jetzt nicht mehr gemacht. Das heißt, klassischste, was wir immer sehen, zusätzliche Klammern, irgendwelche Kommentare, die vielleicht da drin vergessen wurden, die damals valide waren, zumindest in der alten Implementierung, nie standardkonform. Und dann halt irgendwann mal gefixt wurden in der Bibliothek, weil die halt nie standardkonform waren. Solche Stilblüten findet man halt immer wieder, sodass man eigentlich auch hilft, den Leuten so ein bisschen zu argumentieren, zu sagen, ja, wir waren damals noch nicht perfekt standardkonform, aber wir wollen euch dazu hinbringen, standardkonform zu sein, sodass wir jetzt nicht sagen, Kundenanpassung einfach nur der Anpassungswegen, sondern wirklich, wir gehen zum Standard hin, wir machen keine Änderungen, sondern wir sagen halt wirklich nur, tut das, weil wir euch auch etwas Gutes tun wollen, weil wir auch helfen wollen, dass ihr halt auch tatsächlich eure Toolings so nutzen könnt, so modernisieren könnt, um das zu machen. Das Ganze, was uns tatsächlich wirklich geholfen hat in dem ganzen Prozess, ist halt frühes Prototyping. Wenn ihr halt in so einer Situation seid, scheut euch nicht, einfach mal alle Prozesse liegen zu lassen und einfach mal in einem Büro einfach mal eine Feasibility zu machen, ohne viel Prozess, möglichst fokussiert, kein Switches, möglichst wenig Meetings und dann halt einfach auch mal unterschiedliche Machbarkeiten zu machen. Dann, was wirklich auch essentiell über die ganze Reise ist und was halt auch wichtig ist, wenn wir es jetzt in Produktion haben, datengetriebene Entwicklung. Schaut, dass ihr, wenn ihr Sachen entwickelt, möglichst früh end-to-end auch Zahlen kriegen könnt für euch, die belastbar sind, sodass ihr auch sicherer im Team werdet. Wenn wir die Änderungen machen, funktioniert das, weil wir datengetrieben, zahlengetrieben und sicher sind, dass das funktioniert. Wir waren eigentlich nie in der Situation, dass wir Angst hatten, dass irgendwelche Threadpools auslaufen oder die Pods zu niedrig skaliert sind. Wir haben die eigentlich immer relativ gut geschnitten, weil wir halt auch geschätzt hatten, okay, wie viele Anfragen kommen, wie lange sind die Zeiten. Wir hatten dann sehr gute Daten, die wir wissen, okay, wie lange im Durchschnitt brauchen die bei uns in dem Dienst und wie kann man das optimieren. Und dann nichtsdestotrotz, vertraut auf euren Entwickler für die Schätzung, aber es kann halt auch Rollbacks geben oder halt in der iterativen Entwicklung, die wir hatten, so etwas passiert halt. Ihr wisst halt nicht, was in der Realität tatsächlich da drin ist, was passieren kann, weil was zum Henker könnte ein Kunde machen, kann eigentlich alles tun. Daher rechnet damit, dass ihr halt reagieren müsst, sorgt dafür, dass ihr schnell reagieren könnt und halt datengetrieben dann auch Entscheidungen treffen könnt. Und dann nichtsdestotrotz hat es uns halt auch wirklich geholfen, die Fehler zu finden, bevor sie beim Kunden aufgeschlagen sind, sodass wir auch wirklich tatsächlich nahtlos die Sachen machen konnten. Und final war es auch eine Herausforderung mit den Anzahl an Calls, die wir gekriegt haben, um die Grenzen von der Bibliothek zu nutzen, von dem GraphQL Java. Es ist eigentlich eine schöne Bibliothek, die unterstützt fast den Standard. die ist immer noch nicht komplett standardkonform, was auch sehr lustig ist. Und man kann sie aber auch sehr weit raustreiben. Man muss da noch ein bisschen optimieren dahinter, falls ihr die für euch verwenden wollt. Aber auch, lasst euch gesagt sein, wir haben auch einmal durchgeguckt, es gibt keine GraphQL-Client-Bibliothek, die 100% den Standard erfüllt. Was eigentlich auch eine sehr lustige Aussage ist von einem der API-Systeme, die relativ weit verbreitet sind. Genau, damit bin ich eigentlich am Ende von meinem Talk angekommen. Und würde mich freuen über Fragen. Genau, und sonst, wir haben auch einen Stand hier. Ich habe sehr wenig technisch gesagt. Falls ihr natürlich auch noch weitere Fragen habt, kommt auch gerne auf uns morgen zu. Egal was. Freue mich auf eure Fragen.
Ja, erstmal dickes Danke. Und da hinten ist schon gleich deine Frage.
Die 2% bei 10 Millionen sind ja eine ganz große Zahl. Mir ist nicht ganz klar, habt ihr geclustert oder sind das nur die einzelnen Requests? Also könnte man am Ende auf die Idee kommen, es sind eigentlich doch nur 240 Calls, die da irgendwie in die Binsen gehen?
Das sind beides. Das sind aber die aufgesummierten tatsächlichen Einzelcalls, die so in die Binsen gehen. Es sind immer noch viele, aber es ist managebar.
Okay. Habt ihr eurem Kunden irgendwie die Möglichkeit gegeben, zu validieren, ob zukünftige Implementierungen konform oder ob zukünftige Implementierungen gegen eure API validieren? Weil ich stelle mir so Szenarien vor, wie ihr geht ja gerade davon aus, dass unterjährig Calls stattfinden, damit ihr sie auch aufzeichnen könnt. Aber wenn Calls dann doch nicht gemacht werden oder Implementierungen da irgendwo schlummern, die nicht häufig genug genutzt werden, dann wird es ja doch noch irgendwann Überraschungen geben.
Genau, also wir haben bei uns in dem Tool GraphQL als visuellen Editor, den wir auch an den Kunden anbieten, die sie auch bei uns in dem Tool nutzen können. Das war eins der Tools, die wir relativ früh upgegradet haben. Das heißt, theoretisch können die Kunden ihre Calls da reinpasten und sehen direkt schon in dem Tool Fehlervalidierung in dem Framework. Das war eins der ersten Sachen, die wir nachgezogen haben, wo wir dran auch lustig gesehen haben, dass viele Besonderheiten von dieser alten Implementierung genau gefixt und gepasst haben zu komischen Eigenheiten in unserem Monolithen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wo Kunden auch einfach die Sachen reinpasten können, um direkt Feedback zu kriegen, sodass dann auch solche Sachen abgefangen sind. Ja, ist aber auch sehr wichtig.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu technisch ist, aber was für ein System hattet ihr da drunter liegen? Ich habe jetzt ein bisschen durch die Dingswand mitbekommen, Kubernetes, Java. Ist das im Prinzip der gesamte Stack gewesen oder läuft da noch irgendwas drumherum? Ist es ein Java, irgendwie ein spezielles Framework, was ihr da hauptsächlich für die Services verwendet habt? Ich denke so ein bisschen in Richtung Startup-Time, Austauschen von Services im Live-Betrieb und sowas.
Also der alte Monolith nutzt eine alte Drop-Wizard-Version und Java. Die neuen Services, die wir jetzt hier gebaut haben, genau dafür diesen Microservice, nutzt Kotlin und Quarkus mit der neuen GraphQL-Version, die schon die Version 1.7, wohingegen der alte Monolith eine Kopie von dem 0.18er hatte. genau, aber sonst der Monolith ist ein Drop Wizard mit Java, Java 17 mittlerweile. Und der neue GraphQL ist pures Kotlin 2.0 jetzt, State of the Art.
Ja, ich hätte auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Eine Frage, da ihr schon so datengetrieben vorgegangen seid und schon sehr früh den Listener hattet, hättet ihr da schon prinzipiell mit der Kundenkommunikation anfangen können?
Wir haben schon relativ früh mit der Kundenkommunikation angefangen. Die größte Herausforderung ist aber an den Stellen zum Teil gewesen, die Kunden haben davon noch nichts gesehen, weil bei alles wurde quasi weggekapselt und quasi einfach weitergeleitet, sodass die Herausforderung ist, du kannst nicht zum Kunden sagen, hey, dein Skript funktioniert nicht. Wenn er auf das Skript guckt und sieht in meinen Logs, sieht doch alles perfekt aus. Was zum Henker erzählst du mir? Sodass das eine der ersten Herausforderungen ist, wie fügst du in der API Sachen hinzu, um den Kunden darauf zu hinweisen, hey, da ist tatsächlich irgendwas, was auch faul ist. Das haben wir relativ früh gemacht.
Ja, ist ja auch nicht direkt eine Entwicklerfrage, aber auch so eine Frage, die in so einem Projekt, wenn man da drin mal wäre, halt auch interessant wäre, wann man halt schon an den Kunden gehen kann, weil der ja lange braucht, dann immer typischerweise ja auch aus guten Gründen, wenn man selbst auf der Kundenseite ist, weiß man das ja, dann eben was anzupassen. Genau, und dann hätte ich noch die Frage, was macht ihr dann mit den kaputten Anfragen, wenn halt sozusagen der Januar vorbei ist? Dann lasst ihr sie ins Nirvana fliegen oder?
Das müssen wir wahrscheinlich als Firma dann irgendwann final entscheiden. Ist meine Herausforderung. Meine persönliche Präferenz wäre ja, aber ich glaube, dass dann unser Business mir ein bisschen auf den Kopf rumspringt. Also daher vermute ich, werden wir noch irgendeine Strategie machen und der Klassiker ist, dass man dann sieht, wie viele Prozent von den Kunden sind das dann noch und welche Kunden sind das dann noch, ob man dann nochmal das klassisch erweitert oder verlängert oder
oder mal eine Spezialsache vielleicht dann doch noch irgendwie drum.
Da müssen wir uns tatsächlich sehen, wie es ist. Ich hoffe, die Sonderlocken werden möglichst wenig, aber ich befürchte, so etwas wird es geben.
Ja, genau, mein Kunde ist auch typischerweise einer, der eher langsam ist. Ja, okay. Dann noch meine letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, ist, habt ihr den Monolithen in der Zwischenzeit halt auch gepflegt und angepasst und musstet darauf eventuell auch noch reagieren?
Genau, also wir haben viele von den Sachen, die wir auch jetzt gelernt haben, auch rund um GraphQL versucht, in den Monolithen auch zu gucken. Vor allen Dingen Richtung Security, Validierung, Limits haben wir da auch nachgezogen. Sonst versuchen wir ehrlich gesagt möglichst wenig den Code zu touchen. Aber was Sinn macht, das ziehen wir da auch mit. Wir haben da trotzdem noch die alte Version von dem alten Kopie, weil es einfach nicht upgradefähig mehr ist.
Ja, hinten ist wieder eine.
Gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest? Würdest du das Projekt mal von vorne beginnen?
Im Großen und Ganzen eigentlich nein. Also es gibt viele Sachen, die man im Nachhinein natürlich sagen würde, okay, hätte ich das gewusst, hätten wir uns einiges an der Entwicklerarbeit gespart. Das definitiv im Detail. Es gibt einige Wege, die wir dann nochmal datengetrieben rumwursteln mussten, wo dann sicherlich der Gap kam. Also ich würde vermuten, wenn wir weniger von diesen Seitenfaden gegangen wären, hätte vielleicht sogar die Entwicklerschätzung sogar halbwegs gepasst. Vom grundsätzlichen Vorgehen nein, weil das auch sehr erfolgreich war, sodass tatsächlich wirklich kein Kunde irgendetwas davon gemerkt hat, dass wir eigentlich das gesamte System ausgetauscht haben im Hintergrund und jetzt einen kompletten modernen Neubau haben, der uns auch ermöglicht als Firma, viel weiter zu skalieren und um Monolithen Sachen rauszuschneiden. Das prinzipiell nicht, aber technisch im Detail ja, definitiv.
Dann ist mir auch noch eine Frage eingefallen, du bist gleich dran. Die Stimmung im Team, ist die dann halt, hat die das gut mitgetragen oder gab es dann auch große Fails oder so, halt keine Ahnung was, wenn es dann halt so wieder rückgerollt werden musste?
Teils. Es gab zwei, drei, wo wir tatsächlich wirklich unseren gesamten Ansatz in Frage gestellt haben, wo ich als Manager von dem Team dann auch nochmal überlegen musste und diskutieren müsste, um das Team irgendwie da auch richtig hinzukriegen. Letzten Endes sind wir froh, wie wir das gemacht haben und wie es funktioniert. Aber manchmal war es als Manager schon eine Herausforderung, die Leute trotzdem weiterzukriegen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das, was uns Entwickler frustriert, das ist ein datengetriebenes Vorgehen. Wir gehen davon aus, dass Sachen fehlschlagen und mal zurückgeht. Und das Entscheidende ist, dass man da halt trotzdem auch als Manager auch einfach zuversichtlich den Leuten sagt und datengetrieben denen wirklich versucht, weiter zu unterstützen.
Ja, meine Frage ist auch nochmal zu diesen Rollbacks. Also wonach wurde das dann entschieden? Also woran, man sieht dann zum Beispiel, die Anzahl dieser fehlgeschlagenen Requests ist deutlich höher, aber man sieht ja nicht direkt, sind das jetzt valide Requests oder nicht?
Genau, also die Frage war, wie kann man dann entsprechend entscheiden, wie man dann solche Requests machen und was dann entsprechend damit passiert. Wir sind halt sehr datengetrieben vorgesehen. Ein klassisches Beispiel, wir haben halt gesehen, dass wir Anfragen kriegen von einem System, die bewirkt haben, dass unsere Threadpools so langsam weniger werden, weil da die Performance so war, dass da entsprechend Bug drin war, der halt sich auch summiert hat, sodass wir auf einmal einen riesen Peak hatten von Latenzen bei uns im Service. Das Entscheidendste bei uns ist immer, wir haben in unserem Team eigene Alerts, die wir kriegen und Monitoring, was viel früher zuschlägt, wie es tatsächlich dann, bis es dann am Ende tatsächlich kaputt geht, sodass wir in der Situation zum Beispiel direkt am Anfang schon gesehen haben, okay, irgendwas ist da faul und dann unsere Reaktionszeit schneller ist, wie das es tatsächlich bei Null landet. Das ist das Entscheidende, dass man halt auch die Rolle vorwärts machen kann und dann tatsächlich ein Rollback innerhalb von Minuten hinkriegt, sodass das auch eigentlich sofort live gehen kann und man dann halt auch die Statistiken so hinkriegt, dass du halt auch die Schätzung hinkriegst, okay, wie viel Puffer haben wir, bis es tatsächlich kaputt geht. Und das hilft halt sehr ungemein, dass du in deinem Team viel restriktivere Grenzen setzt, wie sie dann tatsächlich beim Kunden tatsächlich ankommen.
Weitere Fragen? Ich sehe gerade keine. Wenn ihr noch welche habt, bitte entweder jetzt sehr deutlich werden oder gleich beim Social Event Jan noch im Privaten dann löchern. Danke nochmal, Jan.
Danke.